Corso, Kultur nach der Reihe. Die Transmediale Berlin ist das größte internationale Festival für Medienkunst in Deutschland. In diesem Jahr, nach zwischenzeitlichem Ortswechsel, wieder im Berliner Haus der Kultur und der Welt beheimatet, ging es bei der Transmediale 08 um das Thema Conspire. Genauer, um subversive künstlerische Methoden und Entwicklungen konspirativer oder konterkonspirativer Strategien. Unter den vielen Vorträgen und Diskussionen war auch ein Blog im Internet, der gestern thematisiert wurde, analyst.noblogs.org. Es ist ein Blog, der versucht, die Meinungs- und Bewegungsfreiheit in der heutigen Welt zu diskutieren. Um das, was im Internet im Blog analyst.noblogs.org diskutiert wird, zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen. Diese Geschichte beginnt im Sommer 2007. Der Berliner Soziologe Dr. André Holm, tätig an der Humboldt-Universität, wird am 31. Juli verhaftet. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, Mitglied in der sogenannten militanten Gruppe zu sein, die als Terrorvereinigung gewertet wird. Holm soll sich mehrere Monate zuvor mit einem Mitglied dieser Vereinigung getroffen haben. Jenes Mitglied hatte später versucht, Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand zu setzen. Holm hatte sich durch sein Treffen mit jener Person verdächtig gemacht, aber auch, weil er zum Beispiel nicht immer ein Handy bei sich trug. Anne Roth, Journalistin und Lebensgefährtin von André Holm, hat nach dessen Inhaftierung einen Weblog begonnen, der mittlerweile zu einem internationalen Forum geworden ist, in dem Meinungs- und Bewegungsfreiheit diskutiert werden und das auch, nachdem André Holm wieder aus der Haft entlassen wurde. Gestern auf der Transmediale 08 war der Blog Thema und soll es nun auch bei uns sein. Anne Roth, jetzt am Telefon, gehen wir noch einmal zurück zu den Anfängen. Weshalb haben Sie den Blog analyst.noblogs.org eingerichtet?
Ich habe, sagen wir mal so, nach dem 31.07., dem Tag der Festnahme, 2 Monate gebraucht, um mich dazu durchzuringen, diesen Blog zu starten. Ich habe schon relativ lange darüber nachgedacht, ob das die richtige Art und Weise ist, mit sowas umzugehen. Was damit zu tun hat, dass ich persönlich eigentlich viel von meiner Privatsphäre halte und bis zu diesem Zeitpunkt es mir eher fern lag, mein Innenleben, meine Gefühle, Befürchtungen, meinen Alltag einer völlig anonymen Öffentlichkeit zu präsentieren. Jetzt war es aber in dem Fall so, dass das Leben mit so einer Terrorismusermittlung schon wirklich sehr, sehr besonders ist.
Und das heißt?
Das bringt ganz viele verschiedene Dinge mit sich. Also einfach so eine Festnahme von einem Sondereinsatzkommando der Polizei, wenn man einen ganz normalen Alltag mit Kleinkindern in einer Wohnung führt, ist ein Schock. Die Realisierung, dass mein Partner in Untersuchungshaft gebracht wurde, mit der Aussicht, dass er da womöglich jahrelang als angeblicher Terrorist im Gefängnis verschwindet, das verdaut man nicht so leicht.
Und das war dann der Versuch von Ihnen, dann doch an die Öffentlichkeit zu gehen, um was für sich selber zu erreichen?
Das war erstmal noch gar nicht so ein hochgegriffenes Motiv. Ich hatte eher das Gefühl, in meinem Leben passiert so viel, das muss ich irgendwie loswerden, das muss ich aufschreiben, das ist ich in einem Kopf gar nicht fassbar. Gleichzeitig hatte ich das Phänomen, dass wahnsinnig viele Leute natürlich daran interessiert waren, was mit uns passiert. Die ganze Familie, Bekannte, Freunde, auch Arbeitskollegen, die fand ich auch, weil sie uns auch sehr, sehr unterstützt haben, natürlich auch ein Recht hatten, irgendwo zu erfahren, was passiert. Und am Anfang ist wahnsinnig viel passiert. Ganz viele rechtliche Schritte, die gegangen sind, Untersuchungshaft, Aufhebung der Untersuchungshaft, Bundesgerichtshofsbeschlüsse, aber auch die Auswirkungen von Überwachung im Alltag. Die Frage, wie bewältige ich das plötzlich alleine mit 2 Kleinkindern und meinem sonstigen Leben, was ich ja noch habe. Also ganz, ganz viele Dinge, die viele Leute interessiert haben. Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht auch mal beleuchten, wie das Innenleben von einer Terrorismusfahndung aussieht. Also wie das sich für die Betroffenen auswirkt. Das ist was man in der Regel ja nicht erfährt, weil das bis dato noch nie jemand gemacht hat, sozusagen zu beschreiben, mein Alltag mit Überwachung sieht so und so aus. Das merkt man an diesen und jenen Details und das gestaltet sich gelegentlich auch fast schon lächerlich. Und letzten Endes dachte ich auch, dass es wichtig ist, darüber zu informieren, weil ich glaube, die meisten Leute natürlich, wenn sie Terrorist denken, das ist jemand, der ist gefährlich, der will Leute umbringen und sich auch kein Bild davon machen, in diesem Fall, dieser spezielle Terrorist, mein Freund André, eben im Alltag lebt oder wie wir leben oder wie das sich auch auf die Familie auswirkt. Und ich hatte das Bedürfnis, das zu beschreiben.
Wie war denn die Resonanz jetzt nicht nur von der Familie, da kann man sich das ja vorstellen, vorstellen, sondern die Resonanz von Menschen, die Sie eigentlich gar nicht kennen, die das lesen. Und gab es da Nachfragen? Gab es da Fragen, ob das, was Sie schreiben, glaubwürdig ist?
Ja, klar, auf jeden Fall gab es ganz, ganz viel. Ich muss sagen, das war auch der Punkt, der mich am Anfang skeptisch gemacht hat, ob das richtig ist, weil ich natürlich Angst hatte, dass Leute jetzt sagen, die spinnt doch oder die ist total paranoid oder das ist alles erfunden. Also auf solche Reaktionen hatte ich natürlich, damit hatte ich gerechnet, dass sowas kommt. Und was ich ganz erstaunlich fand, ist, dass das fast gar nicht kam. Es gab sehr viel Resonanz. Also ich bin eben keine Bloggerin. Ich wusste vorher nicht, wie man das macht, wie man Blogs bekannt macht, wie die Blogosphäre funktioniert. Und habe einfach damit mal angefangen und Bekannten und Freunden die Adresse gegeben. Und nach wenigen Wochen ist das ziemlich explodiert. Einige der sehr großen politischen deutschen Blogs haben das Thema aufgegriffen, haben auch darüber geschrieben. Und danach sind die Zugriffszahlen wirklich sehr, sehr groß geworden. Und dann gab es auch sehr viele Kommentare. Und
was wurde denn, wenn Sie jetzt nochmal das letzte halbe Jahr Revue passieren lassen, was ist da alles passiert, wo Sie sich möglicherweise auch fragen müssen, reagiere ich da über? Ist das wirklich alles Realität?
Also, dass das Realität ist, das weiß ich. Ich erlebe das ja den ganzen Tag. Inwieweit das eine Überreaktion ist, also zum Beispiel auch die Interpretation, wenn ich darüber schreibe, dass mein Handy sich so und so verhält oder der Fernseher Störsignale aussendet. Klar, bei jeder dieser Geschichten weiß ich nicht wirklich, ob das eine Folge von Überwachung ist oder ob das vielleicht einfach eine technische Macke ist. Das ist mir schon klar. Das haben auch Leute beschrieben.
Oder vielleicht auch der Überinterpretation, wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, dass man plötzlich Zeichen überall sieht?
Sicher, auf jeden Fall. Das ist klar. Also schreibe ich auch selber dazu, dass ich das nicht weiß und dass ich jetzt einfach erstmal alles aufschreibe, in dem Wissen, im Unterschied zu allen anderen Menschen, dass bei uns Überwachung stattfindet. Also ich glaube, jeder Mensch kennt dieses Moment oder diesen Witz am Telefon, das knackt so komisch, haha, hört da vielleicht jemand zu. Habe ich vorher auch gemacht und gedacht, naja, aber war jetzt ein Scherz, das ist sehr unwahrscheinlich, dass wirklich jemand zuhört. Und bei uns ist es aber eben so, es knackt ein Telefon, kann sein, dass das eine technische Macke ist, aber ich weiß trotzdem, dass jemand zuhört, auch bei unserem Telefonat jetzt wird zugehört werden. Und was ich mache, ist, ich schreibe nicht auf und sage, es knackt und das ist, weil das BKA das und das tut, sondern ich stelle einfach fest, diese und jene Merkwürdigkeiten finden in unserem Leben statt und außerdem weiß ich, dass wir überwacht werden und womöglich hat das eine mit dem anderen zu tun, aber letzten Endes weiß ich es nicht wirklich.
Wie reagieren Sie darauf, auf diese Zeichen oder auf die möglichen Zeichen der Überwachung?
Zielt Ihre Frage jetzt darauf ab, ob die Überwachung unser Verhalten verändert?
Ja, zum Beispiel.
Das ist eine Frage, die auch ganz viel gestellt wird. Und am Anfang habe ich dann immer gesagt, nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich versuche eigentlich so normal wie möglich weiterzuleben. Auch zum Beispiel, weil ich kleine Kinder habe und ein ganz zentrales Motiv in meinem Leben momentan ist, denen einen so normalen wie möglich Alltag weiter zu gewährleisten. Und so ein Überfallkommando der Polizei in der Wohnung ist schon relativ erschreckend, auch für kleine Kinder, muss ich dazu sagen. Oder wenn der Vater eben plötzlich einfach verschwindet. Das heißt, ich versuche gar nicht viel zu verändern. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich schon so, dass man kleine Dinge schon verändert. Wenn man aus Ermittlungsakten erkennt, dass jedes uneindeutige sich äußern am Telefon in einer Weise interpretiert wird, wie das gar nicht gemeint war, dann versucht man natürlich Uneindeutigkeiten zu vermeiden. Man versucht sich nicht mehr ironisch zu äußern, man versucht keine Witze zu machen, die falsch verstanden werden könnten. Es gibt so eine gewisse Schere im Kopf, die sofort einsetzt, wenn du weißt, dass in den Ermittlungsakten auftaucht, dass ein ganz normales Telefonat, lass uns doch morgen wieder in derselben Kneipe ein Bier trinken, wo wir letzte Woche schon waren, dass das schon als Anhaltspunkt dafür gewertet wird, dass da womöglich Straftaten geplant werden könnten, weil man nicht genau dazu gesagt hat, warum man sich wann und wo trifft, dann macht man das natürlich nicht mehr, sondern legt Wert darauf, wenn jemand anruft und diesen Satz sagt, zu sagen, okay, du meinst die und die Kneipe und da treffen wir uns dann und dann, weil wir uns über das also irgendein beliebiges Thema unterhalten wollen.
Das ist aber natürlich sehr realitätsfern. So reagieren die meisten Menschen ja nicht.
Nee, eben. Also das machen im Moment nur wir und das ist eben eine Reaktion auf die Überwachung, ja.
Wann hat sich die Rezeption, also die Resonanz auf Ihre Blogs verändert? Am Anfang war es wahrscheinlich Interesse. Inzwischen ist dieser Blog ja zu einem Blog geworden, der ausgehend von dem speziellen Fall auf der Metaebene im Prinzip angelangt ist und diskutiert.
auch gar nicht so sehr. Mein Eindruck ist, dass immer, wenn ich so Geschichten aus unserem Alltag erzähle, also irgendwelche Begebenheiten, wie ein Telefonat zwischen André und seiner Mutter, wo die sich uneindeutig äußern, dann plötzlich zu einer zweiten Hausdurchsuchung bei uns zu Hause führt. Solche Geschichten haben hohe Zugriffszahlen, führen zu viel Diskussion. Und nachdem das aber jetzt gar nicht mehr so auffällig ist. Es passieren diese Sachen momentan nicht so auffällig. Wir bemerken das alles gar nicht so deutlich und ich schreibe über alles Mögliche, sind die Zugriffszahlen nicht mehr so groß und es gibt auch nicht mehr so viel Diskussion momentan, muss man sagen.
Das Thema gestern auf der Transmediale, dieser Blog, hatte auch den Obertitel Konspiratives Verhalten, wer terrorisiert wen? Können Sie die Frage jetzt beantworten?
Aus unserer Perspektive muss ich sagen, dass wir terrorisiert werden, weil ich weiß, dass mein Freund kein Terrorist ist und ich dieses Verfahren vollkommen unverhältnismäßig und ungerechtfertigt finde. Und da, was dahinter steht, hinter dieser Frage, ist ja relativ eindeutig, sind solche Überwachungsmaßnahmen, ist der sogenannte Kampf gegen den Terror in dieser Form gerechtfertigt? Das würde ich mit Nein beantworten und das wird in der Regel dann auch von unserem Publikum mit Nein beantwortet.
Hat der Blog in dem konkreten Fall etwas genutzt oder geschadet Ihrem Freund?
Also geschadet würde ich sagen, nein, ich wüsste nicht wie. Und genutzt, ja, ich denke schon, weil er auch nochmal eine bestimmte Öffentlichkeit anspricht, die vorher überhaupt nicht ahnte, dass es das gibt. Weil Terrorismusverfahren auch gegen Wissenschaftler, gegen Akademiker, gegen Linke, also jetzt nicht gegen diesen klassischen islamistischen Terrorismus, den man eigentlich ja momentan eher so im Kopf hat. Also diese Verfahren, die tauchen ja in der Öffentlichkeit in der Regel kaum auf, man weiß nichts darüber. Und es haben jetzt ganz viele Leute genau nochmal hingeguckt, was da passiert, die das vorher nicht gemacht haben. Und das war, glaube ich, also für uns persönlich natürlich oft auch einfach hilfreich, weil sich da dann auch Unterstützung und Hilfe angeboten hat und glaube ich insgesamt auch sinnvoll, weil gerade dieses Verfahren im letzten halben Jahr in der öffentlichen Diskussion ja schon eine bestimmte Rolle gespielt hat. Also diese ganze Frage, die auch vom Bundesgerichtshof entschieden worden ist, was ist eigentlich Terrorismus und ist das Terrorismus, was dann verneint worden ist, da hat, glaube ich, die öffentliche Diskussion schon eine Rolle gespielt und ich hoffe, dass mein Blog da ein kleines Steinchen war, was dazu beigetragen hat.
Vielen Dank, Anne Roth, Journalistin und Weblog-Initiatorin, über Ihren Blog analyst.noblogs.org. Vielen Dank, Frau Roth.